Heiko Thieme Club. Alles zu Wall Street, DAX und Rohstoffen. Der Heiko Thieme Club.
Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
Wichtigstes Thema für die Börsen gerade ist die US-Annäherung an Mexiko und Kanada. Große Hoffnungen kommen auf. Ist der Handelsstreit bald zu Ende? Kommen als nächstes Annäherungen an Europa oder China? Trump sagt über sich selbst ja immer, er sei dieser große Dealmaker. Auf der anderen Seite hat mir der Fondsmanager Dr. Christoph Bruns aus Chicago zu diesem Thema gesagt, dass man nicht alles für bare Münze nehmen soll, was aktuell aus dem Weißen Haus kommt. Und das ist ja eigentlich auch keine neue Nachricht. Herr Thieme, wie beurteilen Sie die aktuellen Entwicklungen?
Also der Deal mit Mexiko ist mit etwas Skepsis zu sehen. Trump nennt ihn den großartigsten Deal, nicht wahr, der Geschichte, um ihn selbst erstmal zu zitieren. Das stimmt natürlich nicht. Man hat hier versucht, einige Modifizierungen vorzunehmen in dem NAFTA-Vertrag, aber so großartig, wie er es antönt, ist es sicherlich nicht. Dass das Vertragsverhältnis, was ja nun einige Jahrzehnte alt ist, einer gewissen Überarbeitung bedurfte, ist verständlich. Aber wie es hier gemacht wurde, ist sehr fragwürdig, weil man meines Erachtens hier im Detail sich in die Unternehmensstrategien einmischt, die von der Regierungsseite her gesehen alles andere als positiv sind. Denn wenn die Regierung sich in den privaten Sektor einmischt, geht das selten gut. Da verkennt man das, was die Industrie ausgearbeitet hat, wenn sie zum Beispiel ein Outsourcing vornimmt, das heißt woanders produzieren lässt, weil es günstiger ist, ist das kein Widerspruch, benachteiligt auch nicht die Arbeiter im wahrsten Sinne des Wortes, sondern es verteilt es auf einer breiteren Basis global, solange natürlich gewisse Mindestvoraussetzungen gewahrt sind. Das heißt, es dürfen keine Kinder arbeiten, es dürfen kein Missbrauch passieren bei den Arbeitskräften, wie wir es in verschiedenen Aktivitäten erleben, zum Beispiel bei der Fischerei in Thailand, wenn man quasi eine Sklavenarbeit vorfindet, da muss man den Riegel vorsetzen. Aber hier bei der Autoindustrie, zum der es in erster Linie geht, nicht wahr, bei dem Mexiko-Deal, ist es so, dass hier normale Löhne auf mexikanischer Basis bezahlt werden, und wenn sie jetzt auf 16 Euro oder Dollar erhöht werden sollen, ist das noch fragwürdig, wer eigentlich diese 16 Dollar bekommt, zumindest nicht der mexikanische Arbeiter, sondern dann andere. Also kurzum, hier gibt es viele Fragezeichen, und ich würde mal pauschal sagen, dieser Deal ist nicht optimal, so wie er angesagt wird, aber wir haben ihn nun mal so. Die Mexikaner sind bereit, dort zu unterschreiben. Und jetzt kommt es noch darauf an, dass die Kanadier bis zum Freitag sich auch einigen. Und ich glaube, hier gibt es eine Möglichkeit der Einigung. Aber es wird den NAFTA-Vertrag an sich nicht revolutionieren. Es wird ihn überarbeiten. Und es gibt auch viele Ineffizienzen dabei.
An der Börse? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, kommt das gut an? Wir hatten Rekorde an der Wall Street und an der Nasdaq auch schon vor diesen Themen. Jetzt gibt es ja noch keine endgültige Einigung, aber etwas Unsicherheit dürfte das doch wohl rausnehmen aus dem Markt. Aber so wirklich befeuert hat es die Kurse ja auch nicht. Ja, Rekorde, auch nochmal neue Rekorde, aber Kurssprünge sehen wir da aktuell keine. Wie ist denn die Lage an der Wall Street aus Ihrer Sicht?
Man muss Folgendes hier sehen. Wir haben einen sehr schnellen Jahresanfang gehabt, also quasi eine raketenartige Kursexplosion. Danach kam dann erwartungsgemäß eine Atempause, sprich in diesem Falle die überfällige Korrektur von über 10%. Die haben wir in wenigen Tagen gesehen, also genauso schnell wie es nach oben ging, ging es auch nach unten. Und wir haben dann eine 7-monatige Phase gehabt, die in der Börsengeschichte relativ lang ist, um diese Delle wieder auszubügeln. Und jetzt haben wir in den letzten Tagen neue Höchststände gesehen, sowohl beim Standard Poor's 500 Index als auch beim Freiverkehrsmarkt, beim Russell 2000 Index, der von den Handelsverträgen nicht so berührt ist, weil doch die kleineren Werte beinhaltet sind, die eigentlich mit dem internationalen Handel relativ wenig zu tun haben, also nicht davon irgendwo benachteiligt werden oder betroffen sind. Dort haben wir schon vorher neue Höchststände gesehen aufgrund der guten Gewinnentwicklung. Und jetzt sind wir wieder da, wenn man so will, wo wir Ende Januar waren. Lediglich beim Dow Jones Index fehlen uns noch rund 2%, um auch hier den Höchststand vom Januar wieder zu erreichen. Das dürfen wir in den nächsten Wochen oder Monaten auf jeden Fall sehen. In anderen Worten, die Börse hat hier aufgrund von fundamentalen Fakten, ungeachtet der Verhandlungen, um den Handelskrieg zu vermeiden, ist hier wieder nach oben gekommen, weil einfach die Unternehmensgewinne deutlich gestiegen sind, über 20% gegenüber dem vergleichbaren Quartal im Vorjahr. Das hat das zweite Quartal aufgewiesen. Und die Aussichten für weitere Gewinnsteigerungen sind sehr günstig. Warum? weil das amerikanische Wirtschaftswachstum teilweise wegen der Steuersenkung, die von 35% auf dem Unternehmensbereich nicht war, auf 21% gesenkt wurde, was sich doch hier sehr positiv auswirkt und gleichzeitig der Rücktransfers von den Geldern, die überseeisch verdient wurden und nicht in Amerika eingeführt wurden wegen der hohen Steuer, die jetzt wegfällt, die also auf 15% reduziert ist von 35%. Das hat dazu bewirkt, dass ein enormer Cashflow nach Amerika kam, sprich etwas mehr als 1 Milliarde bisher und es kommen noch weitere 500 Milliarden hinzu, sodass man zum Schluss 1,5, vielleicht sogar fast 2 Milliarden Gelder aus dem Ausland bekommt. Das stärkt gleichzeitig den Dollar, wie wir gesehen haben, und bringt natürlich auch Bargeld hin, was entweder zum Rückkauf von Aktien verwandt wird oder zu Neuinvestitionen und anderen Dingen. Also kurzum, das waren die Faktoren. Das, was wir in den Medien lesen, die Medien können es hier nicht verheimlichen, ist das, was Donald Trump jeden Tag sagt, was er jeden Tag in seinen Twitter-Nachrichten mit sich bringt. Also die virtuelle Fernsehshow des Weißen Hauses hat hier die Schlagzeilen kreiert, aber die Gründe für den Anstieg waren eigentlich solide Gründe, berechenbare Gründe. Das heißt, der Anstieg auf die bisherigen Höchststände, was noch nicht das Ende der Fahnenstange für dieses Jahr darstellt.
Warum zieht eigentlich der DAX nicht mit? Der ist ja noch weit entfernt von seinen Rekorden. Auch die Wall Street war ein Stückchen entfernt von den Rekorden. Man hat aber immer gesagt, ja gut, so weit ist es nicht mehr. Die wurden inzwischen geholt. Auch das bringt ja positive Impulse für die Indizes in Europa. Aber der DAX, wenn ich mir den so anschaue, dann fehlt da noch ein ganzes Stück bis zu den Rekorden.
Das ist richtig. Bevor wir zum DAX kommen, noch selbst hier eine Selbstkritik meinerseits. Ich hatte gesagt, wir werden die Höchststände erst nach dem Börsensommer sehen. Der Börsensommer hört diese Woche auf. Nächste Woche beginnt dann der Herbst an der Börse, 3 Wochen früher als bei dem meteorologischen, nicht wahr, Börsensommer, weil der Börsensommer ist mit dieser Woche vorbei und meine Prognose beim Dow Jones wird es stimmen, da werden wir also nicht neue Höchststände sehen, sondern erst in den nächsten 1-2 Monaten, aber der Standard Poor's 500 Index hatte schon einen neuen Höchststand, insofern habe ich mich, wenn man so will, um 10 Tage vielleicht getäuscht, aber ich glaube, das kann man mir nachlassen. Generell war es die Prämisse zu sagen, bitte wartet, es dauert etwas länger, bevor wir dieses Loch geschlossen haben, und zwar die längste oder eine der längsten Erholungsphasen, die notwendig waren, um nach diesem explosionsartigen Anstieg wieder auf dieses Niveau zu kommen, um dann neue Höchststände zu sehen. Nun zum DAX. Der DAX hat eine andere Gangart. Einmal haben wir beim DAX keine Gewinnverbesserung von 20% gegenüber dem Vorjahresquartal zu sehen, sondern wir haben es hier mit 5% Verbesserung zu tun. Das liegt einmal am internationalen Handel, das liegt an den Handelsfragen und Problematiken, die wir bekommen haben, die Trump aufgeworfen hat. Damit sind gewisse Benachteiligungen, wenn man so will, entstanden, auch Verunsicherungen entstanden. Also man hinkt etwas hinterher. Hinzu kommt auch, dass Europa an sich nicht so stark wächst wie die USA, auch Deutschland nicht. In den USA haben wir ein Wachstum, wenn man es aufs gesamte Jahr berücksichtigt, was so knapp 3% ist, vielleicht etwas über 3% sein könnte. Im zweiten Quartal hatten wir sogar eine Wachstumsrate von 4,1%, was wird etwas revidiert werden, wahrscheinlich so auf knapp oder rund 4%. Aber das ist das Ausnahmequartal in diesem Jahr. Wir werden also in den USA nicht so stark steigen fürs Gesamtjahr wie im zweiten Quartal, aber deutlich mehr als Europa. In Europa kämpfen wir mit der 2%-Marke und Amerika wird also 50% mehr aufweisen, sprich sagen wir mal rund 3%. Das drückt sich natürlich auch in den etwas bescheidenen Unternehmensgewinnen aus. Allerdings kommt hinzu, dass der DAX vom Kursgewinnverhältnis her gesehen deutlich günstiger dasteht als der Dow Jones. Wenn man hier, oder der Standard & Poor's 500 Index, der 75% des Marktes in den USA abdeckt. Hier hat man ein Kursgewinnverhältnis, was eher um 16 zu notieren ist, während man hier beim DAX um die 12, 12,5 liegt. Das hat aber auch historische Gründe, denn der DAX ist traditionell immer etwas niedriger im Durchschnitt gewesen als die Wall Street. Woran liegt das? Weil auch weniger Gelder, wenn man so will, von deutschen Anlegern im DAX investiert werden. Ein Großteil des DAXes kommt von ausländischen Investoren, nämlich sprich über 60% der Anleger sind Ausländer und da auch primär im angelsächsischen Bereich zu sehen, nicht wahr, die den DAX kaufen. Und da will man etwas günstigere Preise haben und ist nicht bereit, so viel zu bezahlen, wie man es in den USA tut. Das ist also die Situation. Und jetzt kommt es darauf an, wie man Europa aus internationaler Sicht sieht, denn es sind nicht die Allianz, es sind nicht die Banken oder die Privatanleger, die den DAX treiben werden, sondern es sind dann die Ausländer, die sagen, wie vergleicht man jetzt Deutschland mit den USA? Und darauf kommt es darauf an, was jetzt Europa aus sich selbst macht. Denn die Schlagzeilen von Europa sind ja alles andere als positiv. Italien hoch verschuldet. Man fragt sich, ob es in der EU bleibt, was übrigens der Fall sein wird. Aber kurzum, da gibt es immer wieder diese Fragezeichen. Dann haben wir die Brexit-Verhandlungen, die sich hinschleppen, sodass man als Außenseiter, wenn man Europa betrachtet, etwas skeptisch sein könnte. Und das erklärt, warum der DAX hinterherhinkt. Aber seien wir realistisch, wir sind ja auf einem nicht schlechten Niveau bei 12.500, da liegen wir vom Jahresanfangsniveau gerade mal so 2-2,5% darunter. Und das können und aus meiner Sicht, das werden wir auch aufholen, denn ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 4 Monaten, die uns noch verbleiben, hier durchaus bis zur 14.000 Marke steigen können beim DAX, also 400 Punkte mehr, als wir schon im Januar gesehen hatten mit 13.600 und an der Wall Street eben 28.000. Das wären vom jetzigen Niveau her gesehen, gehen wir mal von 26.000 aus, knapp 8% oder sagen wir mal rund 7%, was bis zum Jahresende noch möglich ist, sodass wir vergleichen können, Deutschland 12% Potenzial plus, USA 7% plus. Im Durchschnitt, wenn man beide zusammennimmt, also ungefähr 10%, sollte diese Prognose von mir stimmen, ich habe kein Garantieschein darauf, dann wäre das schon beachtlich, denn wenn man 10% erwirtschaften kann in den Indizes zwischen einer Kombination zwischen Dow Jones und dem DAX, dann ist das mehr, als man normalerweise in einem gesamten Börsenjahr bekommt. Nämlich da liegen die Zahlen bei rund 9%. Beim DAX sind ja die Dividenden mit eingeschlossen, beim Dow Jones wären es weniger oder Standard & Poor's, der würde eher 7% wachsen und dann kommt darauf dann noch die 2% Dividendenrendite, sodass man dann auch auf die 9% käme. In anderen Worten, wir haben vor uns 4 Monate für unsere Clubmitglieder, wo man sagen kann, ja, es lohnt sich hier drauf zu investieren und sich zu fragen, wie kommt man auf diese, sagen wir, 9-10% und kann man das sogar noch steigern? Das wäre für mich die Herausforderung für unsere Clubmitglieder. Wir wollen ja im Gesamtjahr, etwas arrogant ausgedrückt, 20% mehr als das Doppelte erzielen, was der Markt normalerweise bringt. Und ich hoffe, dass es den meisten Clubmitgliedern auch gelungen ist, wenn sie uns verfolgt haben und befolgt haben, was wir diskutiert haben, dass sie das in den ersten 8 Monaten auch größtenteils erreicht haben. Denn wir haben ja einige doch, glaube ich, Lesarten gehabt im Markt, die auch profitabel sind. Nicht alles ist immer aufgegangen, aber ich glaube, im großen Teil kann man damit doch oder sollte man zufrieden sein. Wenn nicht, sollten uns die Clubmitglieder schreiben und auch ihre Erfahrung mitteilen, was sie haben umsetzen können, ob es sich dann auch unterm Schlussstrich so gelohnt hat.
Es haben auch wieder ganz viele Clubmitglieder Fragen eingereicht. Zum Teil sind das auch Ergänzungen oder Nachträge zu den Fragen der vergangenen Wochen. Eine eigene Frage möchte ich noch stellen, und zwar zu dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben, das Potenzial für das Restjahr. Also rund 12% Potenzial sehen Sie im DAX. Das sind Stand jetzt knapp 1500 Punkte, die der DAX noch zulegen könnte. Und zumindest in die Richtung soll das aus Ihrer Sicht ja gehen. Ja, meine Frage, irgendwann muss es damit ja losgehen. Er wird die 12% ja nicht in 4 oder 6 Wochen machen. Wann geht's los? Was muss dafür passieren?
Ja, Bastian, wir haben eigentlich schon im Beginn gesehen. Wir haben ja hier vor wenigen Tagen die 12.125 Marke gesehen. Wir sind jetzt über der 12.500 Marke. Das sind ja schon mal 375 Punkte, sprich also fast 3%, die wir schon hinter uns haben. Wenn es im gleichen Tempo sich fortsetzen würde, würden wir schon im Oktober bei der 14.000 Marke sein. Also wir fahren schon mit relativ hoher Geschwindigkeit, sogar aus meiner Sicht jetzt mal kurzfristig betrachtet mit etwas zu schneller Geschwindigkeit, sodass ich aus der Betrachtungsweise von heute und nicht bis zum Jahresende hinbezogen, sondern für die nächsten Tage und Wochen, also für den September insbesondere, der ja am Montag beginnt, würde ich meinen, dass wir auch nochmal unter die 12.500 Marke kommen und im Extremfall vielleicht sogar auch nochmal 12.200 sehen könnten aus verschiedenen Gründen, um dann im Laufe des zweiten Teils vom September bis hin dann zum Jahresende tatsächlich diese jetzt 12% oder dann 13-14% meistern zu können. Das ist in gewisser Weise optimistisch, das ist richtig, aber wenn man vergleicht, wo wir schon waren, ja, sind ja jetzt bisher gependelt beim DAX zwischen 13.000 und 12.000 in den letzten Wochen und Monaten. Und wenn man das mal mit den USA vergleicht, hier haben wir ja auch in den letzten Wochen einen Anstieg erlebt von rund 24.000 auf knapp über 26.000 und das sind immerhin gut 8% gewesen. Also das ist machbar. Ich darf auch noch eines hinzufügen. Ich hatte ja ursprünglich sogar mal gedacht, dass wir bis zu 15.000 gehen könnten beim DAX und beim Dow Jones auf die 30.000 Marke, habe das dann reduziert. Warum? Wegen der vielen geopolitischen Fragezeichen, Stichwort möglicher Handelskrieg, der immer noch hier mit China im Raum steht. Und jetzt scheint sich also hier doch eine Entspannung zumindest bei der NAFTA, bei dem nordamerikanischen Handelsabkommen, sich abzuspielen. Aber bei einem Donald Trump ist man immer noch Überraschungen, nicht wahr, gewohnt. Und die können sowohl im Positiven als auch im Negativen verlaufen, obwohl er jetzt eher positive Nachrichten für sich kreieren will, damit er bei den voranstehenden Zwischenwahlen im November, am 7. November, wenn der Kongress in den USA, das Repräsentantenhaus, total neu gewählt wird und bei den Senatoren ein Drittel neu gewählt wird, dass er da die jetzigen Mehrheiten in beiden Häusern halten kann. Und das ist sehr fraglich. Es sieht zurzeit so aus, dass er die Mehrheiten im Repräsentantenhaus verliert. Und das würde dann seine gesamte Regierungsfähigkeit sehr stark auch einschränken. Also kurzum, hier spielen geopolitische Gründe eine Rolle und die haben dann bei mir dazu geführt, das Niveau etwas zu senken. Und wenn man jetzt natürlich fragt, wie kann ich überhaupt diese Zahl nehmen? Nehme ich die einfach aus dem Hut heraus oder nur aus dem Bauchgefühl? Nein. Das sind einfach die Überlegungen des Kursgewinnverhältnisses, also basierend auf den erwarteten Gewinnen, die die Unternehmen ja auch projizieren in ihren Jahresberichten, wenn sie ihren Ausblick geben, dann das allgemeine Wirtschaftswachstum als Basis nehmen, dann kommt man auf gewisse Gewinnerwartungen. Wie gesagt, keine Rezession auf globaler Basis, das ist nirgendwo zu erkennen. Und wenn man dann das Kursgewinnverhältnis in den letzten 30 Jahren beim DAX sich anschaut, sieht man, dass wir eigentlich rationell folgende DAX-Entwicklung sehen können, knapp 12.000 oder bis hinauf auf 15.000. Das wäre aus den 30 Jahren DAX-Geschichte, er wurde ja im Sommer 1988 zum ersten Mal notiert bei 1.000, nicht wahr? Dass man sagen kann, aus dieser Erfahrung heraus würde der DAX gerechtfertigt sein, aus der Geschichte heraus zu sagen, entweder knapp 12.000 oder knapp 15.000. Und meine Analyse oder meine Tendenz ist eben die zu sagen, in der Prognose als Stratege sagen, wir werden in diesem Jahr die 14.000 also eher am oberen Ende sein als am unteren Ende. Warum? Weil wir am Jahresende erkennen werden, dass dieser lange Wirtschaftsaufschwung, der jetzt über 9 Jahre alt ist, noch nicht zu Ende ist, denn solche Aufschwünge wie auch Börsenhossen sterben nicht aus Altersgründen, sondern weil plötzlich sich das gesamte Umfeld, das wirtschaftliche Umfeld sich verändert, das heißt in diesem Falle sich verschlechtert, hin zu einer Inflationssteigerung, die dann zu einer rezessiven Phase führen kann, was wiederum zu schwächeren Unternehmensgewinnen führen kann und das bewirkt dann den Rückgang der Börse. Aber vergessen wir eines nicht, wir haben ja seit März 2009 in den USA einen, wenn nicht gar geradlinigen Aufschwung, aber einen ununterbrochenen Aufschwung gesehen, der noch nie mehr als eine Korrektur gesehen hat. Jetzt gerade die jüngste Korrektur, die wir hinter uns haben. Beim DAX dagegen haben wir einmal 2011 immerhin einen Einbruch gesehen von 7 Wochen, allerdings auch nur, als wir eine geopolitische Bässe hatten vom Juli bis September 2011 minus 33%, von der wir uns dann allerdings auch sehr schnell erholt haben, sodass man sagen kann, wir sind auch in Deutschland in einer Hosse gewesen, die jetzt über 9 Jahre alt ist und verspricht auch noch im nächsten Jahr aufgrund der gut aussehenden Wachstumsdaten hier noch weitere Steigerungen zuzulassen. In anderen Worten, wenn wir beim Dow Jones tatsächlich die 28.000 Marke sehen sollten, also meine Prognose stimmen würde, und beim DAX die 14.000, ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern dann sind auch im nächsten Jahr 15.000 beim DAX und 30.000 beim Dow Jones durchaus rechenbar, sofern sich das Wirtschaftswachstum weiter auf dem Expansionskurs befindet und die Inflationsrate in einer akzeptablen Bandbreite von knapp 2 bis 2,5% bleibt. Und die Aussichten dafür sind zurzeit sehr günstig und der Markt bestätigt uns das. In Europa, wie gesagt, das Bremsmotiv liegt etwas an Europa selber, Fragezeichen Brexit, Fragezeichen Italien, nicht wahr? Dann Fragezeichen Russland, wenn man so will, und Fragezeichen möglicher Handelskrieg. Das hält zurzeit Europa, sprich hier insbesondere auch den deutschen Markt etwas zurück. Aber ich glaube, hier wird es Entspannungssignale geben, die sich in den nächsten 4 Monaten klarer darstellen lassen. Und aufgrund dieser Tatsachen rechne ich damit, dass Gelder weiter in den Aktienmarkt fließen, weil es an Alternativen fehlt. Denn in Deutschland kriegt man für 10-jährige Anleihen nicht mal 0,5% vermittelt. Wenn man in Amerika für 10-jährige Anleihen fast 3% bekommt, also deutlich mehr, was übrigens auch die Stärke des Dollars erklärt, nicht wahr? Der hier mindestens 8 Cent über seiner Kaufkraftbasis liegt, der müsste bei 1,25 sein. Wir sind jetzt bei 1,17. Wir waren vor wenigen Tagen sogar bei 1,13. Das hat dann verschiedene Gründe, diese Fluktuation. Aber das erklärt diese Unterschiede. Das heißt also, die Alternative zum Aktienmarkt mit einer guten Dividendenrendite von 2% oder mehr, die ist eigentlich noch nicht sichtbar. Und das erklärt auch, warum weitere Gelder immer wieder in den Aktienmarkt zurzeit fließen.
Außer politische Themen machen da wieder einen Strich durch die Rechnung. Sie hatten es ja schon angedeutet. Gerade Donald Trump ist ja ein ganz großes Thema, seit er Präsident ist. Wir reden eigentlich jede Woche über ihn. Wir haben auch schon über die Verfehlungen gesprochen, auch über die Themen, die Ermittlungen, die aktuell gegen ihn laufen. Ein Clubmitglied hat uns die Frage eingereicht, was passiert eigentlich, wenn es wirklich zu einem Amtsenthebungsverfahren oder vielleicht sogar zu einer Amtsenthebung von Donald Trump kommen würde? Wie schätzen Sie die Reaktion der Märkte ein? Und ich finde, die Frage ist berechtigt, weil wir haben ja auf der einen Seite die große Unruhe gesehen, die ein Donald Trump auslöst. Das würde bedeuten, wenn man sagt, er ist weg, dann ist vielleicht auch die Unruhe weg. Auf der anderen Seite haben wir ja auch eine Trump-Rallye gesehen. Also er hat den Märkten in gewisser Weise ja auch gut getan. Sehr interessante Frage. Was denken Sie, was würde passieren?
Es ist mehr als berechtigt, diese Frage. Man muss eines konzedieren, egal wie man zu Trump steht, und ich bin einer der Kritiker, aber man muss zugeben, er hat mit seinem gerade Steuerprogramm und seiner Steuersenkung und seinen täglichen Twittern hier eine nicht nur gewisse, sondern eine absolute Aufmerksamkeit gerichtet. Die Fernsehshow, wie ich es nannte, aus dem Weißen Haus, findet viele Zusprüche und hat zumindest auch sehr viele Zuschauer, nicht wahr, und Zuhörer. Mehr kann man sich kaum vorstellen. Immerhin folgen ihm doch 60 Millionen, nicht wahr, Amerikaner mit seinen täglichen Twitter-Nachrichten. Das ist schon beachtlich. Das schafft keine Zeitung eine so hohe Aufmerksamkeit. Also er kontrolliert die Meinungsmache. Ein Amtsenthebungsverfahren ist sehr unwahrscheinlich. Dass Trump jeden Tag im Durchschnitt seit Amtsantritt übrigens bis zu 7-mal lügt oder Unwahrheiten, Fehldarstellungen verbreitet, ist schon etwas, was ungewöhnlich ist. Kein Vorstandssprecher eines mittelständigen oder Großunternehmens könnte überhaupt einen Tag überleben in der Funktion, wenn er oder sie sich so verhalten würde wie Trump. Das wäre total unakzeptabel. Das heißt, dieser Mann ist wie ein Louis XIV, nicht wahr? Wie der Sonnenkönig bewegt er sich, kann nicht angegriffen werden, weil er Immunität genießt. Es sind ja ihm schon verschiedene nachweisliche Lügen klar belegt worden. Und dennoch ist wie so ein Teflonverfahren, alles gleitet hier von seinem Samtmantel ab, wenn man das Bild mal weiter spinnen darf. Was passiert jetzt bei den Zwischenwahlen? Wenn die Demokraten gewinnen im Repräsentantenhaus, dann werden sie ein solches Amtsenthebungsverfahren vielleicht erstmal diskutieren, auf jeden Fall, vielleicht sogar anstreben. Aber dann bedarf es einer qualifizierten Mehrheit von über 60% im Senat. Und da fehlen einfach die Stimmen. Das heißt, praktisch gesprochen, ein Amtsenthebungsverfahren im wahrsten Sinne des Wortes, was durch die beiden Kammern im Kongress erfolgreich durchgehen würde und dann zu seinem Ausschluss führen würde, das ist nicht möglich. Sollte es aber sehr brenzlig werden, und man würde Trump, es gibt einige, die vergleichen ja Trump mit Herrn Gotti, nicht wahr, dem Mafia-Chef. Und in gewisser Weise kann man sagen, das Weiße Haus wird wie eine Mafia-Gruppe eigentlich geleitet. Wenn man das mal nimmt, diese Überlegung, dann ist es denkbar, dass hier plötzlich Dinge passieren, die tatsächlich zu einer Abdankung quasi, nicht wahr, oder einem Austritt führen würden. Aber das würde ich bei Trump für unwahrscheinlich halten, denn dieser Mann lebt ja von dieser Fernsehshow. Das ist sein Leben, wie er es auch immer wieder gelebt hat. Und das wird er bis zum Letzten auskosten. Und realistisch gesprochen, glaube ich, wird er so lange im Weißen Haus bleiben wollen. Ist doch fantastisch, Air Force One zur Verfügung zu haben, das Flugzeug, nicht wahr, die ganzen, nicht wahr, Sicherheitsmaßnahmen. Er glänzt, ist in den Nachrichten immer zu sehen. Das ist Trump pur. Der wird also einen Däubel drum tun, nicht wahr, um sich aus dem Amt treiben lassen. Er wird sich sogar nochmal aufstellen lassen zur Wiederwahl. Und ich glaube, man sollte einfach davon ausgehen, er ist nun mal da. Nur, wenn wir einen jetzt demokratisch kontrolliert Repräsentantenhaus haben, also Bundestag-Äquivalent, dann kann er in der Gesetzgebung nur noch sehr beschränkt agieren. Denn der Präsident schlägt vor, der Kongress beschließt. Er kann vorschlagen, was er will, und wenn das Repräsentantenhaus sagt, wir machen das nicht oder nimmt nicht mal die Gesetzesvorschläge auf, diskutiert sie nicht mal in den Gremien, dann ist er paralysiert. Dann ist er ein sogenannter Lame-Duck-Präsident, der wenig erreichen kann. Etwas, was Obama leider hat auch erfahren müssen, nachdem er 2 Jahre lang die Mehrheiten hatte in beiden Häusern, das nicht genutzt hat richtig, warum bei seiner eigenen Partei nicht forsch genug war, die Dinge durchzupeitschen, wenn man so will, im Kongress, um dann eben 6 Jahre lang relativ unwirksam zu sein, abgesehen von seinen brillanten Reden, nicht wahr, und seinem Auftreten, ein Mann, der flairt, ein Mann, der auch eine ganz andere Persönlichkeit ist,
aber
in dem Endeffekt, was er erreicht hat, bis auf die Obamacare, die sehr fragwürdig war, kann er heute auf sehr wenig zurückweisen.
Aber man sieht doch eigentlich, dass die Börse erstens trotzdem gut gelaufen ist und zweitens, Börsen mögen ja keine Unsicherheit und Handlungsunfähigkeit gibt ja sehr viel Sicherheit. Man weiß, es wird nichts passieren. Also ist das doch eigentlich gut, oder nicht?
Das ist richtig. Das ist der Zusatz, den man sagen muss. Und nun muss man Folgendes natürlich sehen. Trump redet ja mal so, er hat die größte Hosse nicht, weil er Zeiten angeleiert. Unter Obama ist die größte Hosse aller Zeiten entstanden. Denn er kam am 20. Januar 2009 ins Amt. 6 Wochen später, am 9. März, begannen wir nach einem Einbruch von über 50%, nicht nur in den USA, sondern in den globalen Börsen, schlechthin durch die Finanzkrise, die von Amerika initiiert wurde, 2007 und 2008, nicht wahr, kamen wir dann aus der Asche heraus und haben den Aufwärtstrend gesehen von 6.660 beim Standard Poor's 500 Index, jetzt sind wir bei 2.900, beim DAX Index waren wir bei 3.600 ungefähr, 3.660 gewesen und sind jetzt also bei 12.500, das heißt, wir haben unter Obama schon eine fantastische Rallye gesehen oder Hosse gesehen und sie hat sich fortgesetzt. Denn wenn Trump für sich in Anspruch nimmt, hätte er so viele Arbeitsplätze geschaffen. Obama hat von einer 10%igen Arbeitslosenrate, der Spitzensatz war im September 2009 erreicht worden, dann war die Rezession vorbei und hat dann diese Arbeitslosenrate auf unter 5% hinunterbekommen. Das heißt, Obama hat einen enormen Verdienst mit seiner Politik auch schon. Es hat sich jetzt nur unter Trump weiter fortgesetzt. Und es wird auch hier und da natürlich dann Exzesse geben. Und vergessen wir eines nicht, die jetzige Hosse, wie wir sie sehen, ist zu einem guten Drittel auf 5 Werte zu beziehen. Nämlich auf einmal, das sind die Fanggruppe, das ist einmal Facebook, dann haben wir Apple Computer, teuerste Unternehmen der Welt jetzt mit über 1 Billion Marktkapitalisierung. Dann haben wir die Amazon.com, dann haben wir die Netflix und die Google-Aktie. Diese 5 Titel machen über ein Drittel des gesamten Aufwärtstrends, den wir gesehen haben, aus. Das wirft natürlich auch gewisse Fragezeichen auf. Wie lange kann das gut gehen? Entwickelt sich hier eine Pyramide? Das Kursverhältnis von Amazon.com liegt über 100 zum Beispiel. Bei Facebook ist es durchaus noch im Rahmen des Akzeptablen, aber auch weit über 25 hinausgehend, über 30 hinausgehend. Also hier kommen gewisse schon Verteuerungen auf uns zu, die, wenn einmal die Erwartung nicht erfüllt werden bei den Fondsmanagern, dann sehr schnell auf Tagesbasis zu einem Rückgang von 15% oder 15% mal führen können. Und das steht uns bevor. Nicht in diesem Jahr, vielleicht auch nicht im nächsten Jahr, aber ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen und sagen, auch nicht im Jahr 2020, denn dann werden auch gewisse Realitäten auftreten, wo dann plötzlich Kursrückgänge gesehen werden von Werten, die das 100, 200, 300% gestiegen sind, wo man dann eben auch mal schnell mal 30, 40 oder 50% verlieren kann.
Aber könnte das auch passieren, wenn Trump quasi durch seine eigenen Verfehlungen des Präsidentenamtes enthoben wird?
Dass er mal eine Nüchternung erfährt. Ich glaube, wenn Trump, und da hat er nicht ganz unrecht, hat das letzte Woche ja auch gesagt, wenn ich aus dem Amt getrieben werden würde oder nicht im Weißen Haus sitzen würde, dann kriegen wir einen Kurseinbruch. Ich würde das für nicht unbedingt falsch halten. Warum? Weil wir ja hier jetzt schon einen über 9-jährigen Aufwärtstrend haben. Und wenn wir, egal aus welchen Gründen, in den nächsten 2 oder 3 Jahren, sagen wir, nächsten 1,5 bis maximal 3 Jahren, dann eine bessere bekommen, dann wird sie uns natürlich auch dementsprechend spürbar belasten. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann die nächste Bessere wird mindestens ein Minus von 25, vielleicht 35% haben. Dann allerdings haben wir auch wieder die Möglichkeit des Aufwärtstrends. In anderen Worten, wenn der Dow Jones Index, um mal bei dem zu bleiben, die 30.000 Marke im nächsten Jahr erreicht, jetzt 28.000 bis Jahresende und ist dann bei 30.000, vielleicht auch ein Schnaps darüber, dann sollte man mal ein Drittel davon abziehen, sprich 10.000 Punkte, dann wären wir wieder bei 20.000, nur so als Gedankenüberlegung, dann wären wir da knapp 10% mehr über dem, wo wir waren, als Trump gewählt wurde. Dann kommen wir wieder zurück und dann geht der Aufwärtstrend weiter. Ganz wichtig, und das habe ich neulich in meiner Marktprognose, die ich ja täglich bespreche, auch mal gesagt, das sind die kurzfristigen Überlegung. Die langfristige Überlegung ist die, wenn wir mal davon ausgehen, jetzt den DAX-Index nehmen und seine DAX-Index hat bei 1000, wie ich vorhin ausführte, angefangen im Juni 1988, jetzt sind also 30 Jahre her. Wenn wir jetzt mal 30 Jahre nach vorne gehen und runden wir es mal ein bisschen auf, nicht auf 2048, das kann man sich nicht so leicht merken, aber 2050 kann man sich leichter merken, also bis zur Mitte des Jahrhunderts und sich dann fragt, wo steht denn dann der DAX? Da sagte ich ja schon etliche Mal in unseren Diskussionen, kann man sich auch leicht merken, 50.000. Und das Gleiche sage ich beim Dow Jones. Dow Jones 50.000, DAX 50.000. Und da werden viele von unseren Clubmitgliedern sagen, Mensch, Daiko Thiem ist aber optimistisch. Aber wer mal nachrechnet, der wird merken, dass ich eigentlich überhaupt nicht mit der Prognose optimistisch bin, denn wenn wir den DAX-Index sehen und sagen, nehmen wir mal an, die nächsten 32 Jahre würden genauso viel bringen, wie die vergangenen 30 Jahre, also von 88 bis jetzt 2018. Rechnen Sie uns mal durch. Der DAX fing bei 1.000 an, jetzt sind wir also bei 12.500. Das heißt, wir haben uns verdoppelt, dann sind wir bei 2.000. Dann haben wir uns nochmal verdoppelt, dann sind wir bei 4.000. Dann haben wir uns nochmal verdoppelt, dann sind wir bei 8.000. Dann haben wir nochmal 50% zugelegt von 8.000 auf 12 oder 12.500. Jetzt machen wir mal die Rechnung. Wir sind jetzt hier bei 12.500. Die erste Verdopplung würde uns auf 25.000 bringen. Die zweite bereits auf 50, die dritte bereits auf 100 und 50% zugerechnet wären 150.000. Das heißt, wenn ich den DAX-Index nehme und die letzten 30 Jahre nach vorne extrapoliere, käme ich sogar auf 150.000. Und deswegen ist meine Prognose, die nur ein Drittel dessen annimmt, von 50.000 absolut konservativ. Und warum nenne ich es? Damit jeder weiß, egal wie weit der DAX mal zurückkommt, bitte, liebe Clubmitglieder, habt immer die 50.000 vor euch. Und warum nehme ich das Jahr 2050? Weil ich sage, passt mal auf, die meisten werden ja nicht so alt sein wie ich, mit 75 Jahren werde ich demnächst, sondern die meisten sind da vielleicht in der Altersgruppe zwischen 30 bis 50 und da würde ich sagen, fast alle können das Jahr 2050 erleben. Das heißt, in dem Lebenserwartungsraum unserer Clubmitglieder ist es darstellbar, dass man sagen kann, die 50.000 wird da sein und je weiter wir uns von dem aktuellen Höchstniveau ist immer entfernt, umso attraktiver ist es, ganz solide an der Börse zu investieren durch einen Exchange-Traded-Fonds, Einzelwerte sich zu kaufen und da machen wir das immer wieder, was ich vor Monaten gepredigt hatte, als wir unseren Clubrat anfingen zu sagen, bitte kauft mal ein Drittel euch ein, bei Kursschwäche nachkaufen im nächsten Drittel und dann bei der nächsten Kursschwäche das dritte Drittel und dann kommt die Wartephase oder die Betphase, hoffentlich war es der Tiefstand und dann lässt man die Gewinne laufen und man nimmt dann auch die Gewinne mit, wenn man dann seine beim Indexfonds, ich war 10-15% Gewinne hat, nehmen wir mal das erste Drittel raus, ab 20-25% auf jeden Fall das zweite Drittel. Warum? Weil Märkte eben nicht geradlinig nur in eine Richtung gehen, sondern wir wollen ja die Volatilität nutzen, denn ansonsten brauchte man eigentlich unseren Club nicht. Wenn jemand sagt, ich habe einen Sparplan, ich lege jeden Monat oder jedes Vierteljahr eine gewisse Summe im Markt an, kaufe einen Exchange-Traded-Fonds auf den DAX, einen Exchange-Traded-Fonds auf den MSCI, das ist der Weltfonds, nicht wahr? Und dann noch einen Betrag, nicht wahr, in den USA. Wenn man das nur macht und keine einzelnen Einzelwerte macht, der wird im Jahresverlauf seine 9% kriegen. Das ist die Börse der letzten 50 Jahre gewesen. Und da muss man sich nur fragen, wird es in der Zukunft anders werden wegen Global Warming und anderen Dingen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das kann man ansetzen, dass man sagt, wir schaffen knapp 9% im Jahr. Dazu brauche ich aber keine wöchentliche Diskussion mit Heiko Thiem und Sebastian Lehm, nicht wahr, oder Peter Heinrich und wer auch immer, sondern das kann ich dann einfach automatisch machen. Aber wir wollen ja, und das ist ja unsere, wenn man so will, unsere Intention, um sie garantieren zu können, mindestens den doppelten Betrag haben. Also nicht 18, sondern sogar 20% erreichen. Wobei wir uns klar sind, dass das nicht immer der Fall ist, aber ich glaube bisher, seitdem wir existieren, das sind ja nun jetzt gut 2 Jahre, ist das uns hoffentlich auch einigermaßen gelungen. Und vielleicht bei dem einen oder anderen kam sogar mehr raus.
Wir bekommen wie immer auch einige Clubmitglieder Fragen zur Strategie. In den vergangenen Wochen, wer regelmäßig zuhört, was hoffentlich die meisten tun, der weiß, dass relativ viel über Hebelprodukte gesprochen wurde. Es kamen Fragen auf, warum so viel über Hebelprodukte gesprochen wird und nicht mehr so viel über klassische Aktieninvestments, wie das in der Vergangenheit war. Man kann die Frage ja fast schon zuspitzen zur Frage, entfernen wir uns von der klassischen Heiko Thieme Club Anlagestrategie hin zu einer neuen Strategie, Trading oder Anlage mit Hebelprodukten? Das sind die Fragen, auf die man diese Anmerkungen runterbrechen kann. Ja, wie sehen Sie das denn, Herr Thieme? Hat sich was verändert?
Nein, eigentlich nicht, aber die Anfrage ist ausgesprochen gut. Und deswegen immer wieder, liebe Clubmitglieder, ich freue mich sehr und auch unsere Redaktion hier vom Börsenradio, wenn ihr Anmerkungen macht, auch kritische Anmerkungen, ihr könnt auch positive Anmerkungen machen und eure Erfahrungen mit uns teilt. Und es wäre absolut falsch, jetzt zu glauben, obwohl der Eindruck nicht unbedingt hier unverständlich ist, wenn ich von Hebelprodukten spreche, könnte man sagen, wird der Heiko Thieme jetzt zum Händler. Das bin ich nicht, sondern ich habe, glaube ich, gerade was Sie jetzt in den ersten 35 Minuten erläutert haben, war ja die Fundamentalanalyse. Wobei immer wieder die Wirtschaft einmal im Vordergrund steht, Wirtschaft, Politik und Börse. Ich betrachte immer erstmal die Grundvoraussetzung der Wirtschaft. Läuft die Wirtschaft nicht, nutzt es gar nichts, können die Unternehmen im Schnitt nicht Geld verdienen, sondern machen geringe Gewinne und das bedeutet dann quasi eine Börsenbässe. Wenn die Politik plötzlich einen Querstrich durch die Rechnung macht, haben wir auch ein politisches Problem, nicht wahr? Dann ist es eben, weil das Signal rot, kann die Börse nicht weitergehen. Ich nannte vorhin das Beispiel 2011 in Deutschland, als wir 33% in 7 Wochen verloren hatten. Und dann kommt die Börse. Die Börse hat ein Eigenleben und das basiert wiederum auf den knallharten Fakten, Unternehmensgewinne, Gewinnsteigerungspotenzial und das sich daraus ergebende Kursgewinnverhältnis. Dann noch die Absicherung durch Dividendenauszahlung oder durch die Investition der Unternehmen. Also eine ganz klare Kalkulation. Da muss ich zwar nicht jedes Mal mir jeden Jahresbericht durchlesen, das könnte ich gar nicht, denn wenn ich mir alle Unternehmen anschaue, die ich mir so angucke, das sind ja ein paar hundert Unternehmen, die ich mir angucke und davon will ich ja 26 Einzelpositionen herausnehmen. Das heißt, ich würde ja tausende von Seiten lesen, das überlasse ich anderen und wer sind die anderen? Den sogenannten Analysten. Dafür werden die Analysten ja bezahlt. Und ich höre mir an, was Analysten bringen. Ich höre mir den Pro- und den Con-Analysten an. Ich sitze sehr viel auch vom Fernsehen natürlich und schaue mir die angebotenen Sendungen an. Dann gleichzeitig im Internet, was hier vor sich dargeboten wird, was die Banken veröffentlichen. Und ich habe ja früher auch ein Analysenbüro bei der Deutschen Bank geleitet, nicht wahr? War verantwortlich für unsere Analysen und Strategien. Und da verlasse ich mich, in Anführungsstrichen, auf den Analysten. Ich frage zwar kritisch nach, aber ich schaue mir nicht mehr alle Unternehmen an. Ich muss mir auch nicht die Siemens anschauen. Ich kenne Joe Kaeser gut noch als Finanzchef der Siemens, aber ich schaue mir seine Beiträge, die er hat. Dann verfolge ich meine Freunde, wie, nicht wahr, ich hier im Bereich habe wie Bernecker, den ich nun seit über 40 Jahren kenne. Es gibt andere prominente Leute, die ich verfolge, die in Amerika leben, einige, die in Asien leben. Ich gucke mir sehr, sehr viel an. Also lesen gehört mit dazu, aber ich muss jetzt nicht jeden 50- oder 100-seitigen Jahresbericht mir anschauen, auch die Deutsche Bank, die mich interessiert. Das ist einfach zu viel Zeit, würde auch nicht viel einbringen, denn im Endeffekt muss man sagen, an der Börse werden eigentlich nicht Unternehmen gehandelt, sondern für mich als Anlagestratege und Portfolio-Manager interessiert mich eigentlich nur eins. Etwas, was ich vor, das ist jetzt 1982 gewesen, da wurde ich in der New York Times zum ersten Mal zitiert, beim Interview, und da hieß die Schlagzeile, ich kaufe keine Aktien, ich kaufe nur einen Preis. Das sollte man sich nochmal überlegen. Das ist tatsächlich die Grundüberlegung. Denn wenn ich alles über ein Unternehmen weiß, habe ich belesen, habe Tag und Nacht gearbeitet, habe das Management analysiert, bin zu jeder Anlage hingegangen und habe gewusst, was sie tun. Wenn mir das Unternehmen gefällt, muss ich auch zum Schluss fragen, ja, das Unternehmen ist toll aufgestellt. Aber es nutzt es mir, wenn es toll aufgestellt ist und der Preis reflektiert schon alles. Dann habe ich bestenfalls die Steigerungsrate, die das Unternehmen bringen kann, und darüber gibt es nie einen Garantieschein, und sage, das kann ich investieren, die machen im Jahr 5 oder 10 oder 15%, und das wird so weiterlaufen. Nein, geradlinig laufen die Dinge nicht. Es kommt immer darauf an, welchen Preis bin ich bereit dafür zu zahlen. Jetzt nenne ich nochmal ein paar, nicht verwirrende Dinge, aber erklärende Dinge, wie komplex das Geschäft ist, mit dem wir uns beschäftigen. Nehmen wir mal die Autobranche. Die Autobranche in Deutschland hat ein Kursgewinnverhältnis zwischen 5 bis 7. Aston Martin hat heute gerade veröffentlicht, es will an die Börse gehen. Das kleine Spezialitätenautounternehmen. Nun fragt euch mal, ihr lieben Clubmitglieder, was das Kursgewinnverhältnis für die Neuemission von Aston Martin sein sollte. Die liegt nördlich von 30. Ja, wie kann ein solches kleines Unternehmen plötzlich das 4- bis 5-fache ans Kursgewinnverhältnis haben wie eine VW, eine Daimler, nicht wahr, und eine BMW? Doch ausgesprochen Spitzenunternehmen der Welt. Ja, das ist einfach die Frage der Modeerscheinung, wenn man so will. Und jetzt nutzt es mir gar nicht, wenn ich sage, Aston Martin ist doch viel zu teuer mit 30, so unmöglich kann ich doch nie kaufen. Ja, Moment mal, die Ferrari hat ein Kursgewinnverhältnis von 35. Und es wäre falsch gewesen, wenn man bei Ferrari nicht am Anfang dabei war, man hätte gut verdient. Das heißt also, es kommen Bewertungsbasen hinein, die muss ich dann nicht nur mit der Rationalität sehen, sondern ich muss es auch mit dem Modetrend der Börse verstehen. Warum wird eine Amazon.com mit einem Kursgewinnverhältnis von über 100 gehandelt? Weil man nämlich dort künftige Gewinnerwartung hegt, die sich aber nicht unbedingt bestätigen müssen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bricht das Unternehmen ein. Erfüllen die sich, steigt das Unternehmen weiter. Das heißt also, Kurs-Gewinn-Verhältnis ist auch nicht die Lösung. Und man kann es wie bei der Kunst auch sehen. Wie kann ich einen Künstler nehmen, der plötzlich Millionen wert sein soll, oder einen zweitklassigen Leonardo da Vinci über 450 Millionen nehmen, wo wahrscheinlich, wie mir neulich ein Fachmann sagte, nur 3 oder 4 Pinselstriche von ihm wirklich noch herkommen, der Rest ist Restaurierung, ist das 450 Millionen wert? Nein, gutes Marketing hat damit eine Rolle gespielt. Und einen Interessenten, der wollte also jeden Preis bezahlen, um das Ding zu haben. Also das ist nicht so einfach, es mit dem Einmaleins zu erläutern. Aber was wichtig ist, wenn man auf die Basis zurückkommt der Börse, ist zu sagen, okay, lassen wir alles Bauchgefühl weg, alle irrationellen Gefühle weg, was kaufe ich in dem Unternehmen? Und wenn ich hier darstellen kann, ich kaufe ein Unternehmen mit einem Kursgewinnverhältnis von 5 bis 7, was also weniger ist als die Hälfte dessen, was die Börse normalerweise offeriert, ein Kursgewinnverhältnis von 12 bis 14, dann muss man sagen, aha, das müssen wir noch kaufen können. Dann kommt aber die Gegenfrage, gibt es denn eigentlich noch klassische Autos in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir jetzt die ganzen Uber bekommen, die elektrischen Autos bekommen und so weiter und so fort. Und dann kommt wiederum die Dividendenüberlegung hinein, die einen absichern. Aber eine Garantie im Sinne nicht, nein, man muss das Gefühl entwickeln, wo geht der Trend hin? Und dann kommt aber auch das langfristige Wissen dazu. Wenn die Wirtschaft wächst mit 2 bis 3%, dann wird das Unternehmen, und an der Börse werden ja nur die Goldmedaillengewinner gehandelt, die tatsächlich Spitzenergebnisse erzielen. Und für diese Spitzenergebnisse sind wir bereit, die Anleger und dann Strategen auch und Fondsmanager, einen gewissen Preis zu zahlen. Und dann kommt noch die Markttechnik hinzu. Also es ist eine relativ komplexe Situation, die man aber letzten Endes auf einen Nenner bringen kann, wie ich es 1982 zum ersten Mal formuliert habe. Ich kaufe keine Aktien, ich kaufe kein Unternehmen, ich kaufe eigentlich nur einen Preis. Das kann man auf Immobilien verwenden. Wenn ich sehe in einer Stadt einen Immobilienpreis durchschnittlich, sagen wir 500.000 Euro das Haus, und jetzt sehe ich ein Haus, was plötzlich für 100.000 angeboten wird, liegt in der gleichen Lage, ein bisschen abgewirtschaftet, aber die Investitionen, um es auf den neuesten Stand zu bringen, die würden dann mir ermöglichen, das Haus mit 250.000 zu gestalten, dann habe ich es für einen halben Preis genommen, das ist attraktiv. Solche Überlegungen spielen noch an der Börse eine Rolle, und das kommt alles mit hinein, wenn wir über Anlagen sprechen. Und dass wir in jüngster Zeit auch über die Hebelprodukte sprechen, hat folgenden Grund. Und damit möchte ich heute abschließen und euch, die, liebe Clubmitglieder, nochmal die Überlegung bringen. Bei den Hebelprodukten will ich ja nur aufzeigen Folgendes. Ich identifiziere Unternehmen oder Indizes, die mir gefallen, von denen ich meine, dass sie steigen. Aber wenn die Steigerungsrate, sagen wir mal, jetzt wie jetzt projiziert bei mir, DAX-Index 14.000, was heißt das im Klartext? Heißt 12% von heute ausgehend bis zum Jahresende. Und wenn ich jetzt sage, na gut, wenn das der Fall ist, muss ich mich fragen, wie weit kann denn der DAX-Index fallen? Und wenn ich jetzt, ein persönlich, glaube, der DAX wird nicht unter 12.000 fallen. Das ist eine persönliche Meinung. Kann natürlich fallen. Es gibt ja kein Gesetz, das heißt, darf nicht fallen, aber wird nicht unter 12.000 fallen. Und wenn ich jetzt sage, kann ich jetzt eine Anlage strukturieren, die es mir ermöglicht, den DAX-Index, wenn ich ihn jetzt kaufe, bis zu 25%, ein Viertel meines Kapitals würde ich im DAX-Index investieren, halte ich für gerechtfertigt. Wenn ich jetzt sage, nee, ich will gar nicht 25% investieren, ich investiere nur 10%, also nicht mal die Hälfte von dem. Aber diese 10% kaufe ich mit einem sogenannten Knockout-Preis bei 11.600. Wenn ich recht habe, wir fallen nicht unter die 12.000, wir kommen tatsächlich auf die 14.000, dann sind die 12% von jetzt, die ich projiziere bis zum Jahresende, nicht 12% wert, sondern die sind 200% wert. Das heißt, meine 10% werden plötzlich für das Gesamtportfolio 20%. Und wenn ich jetzt 25% in den DAX investiert hätte, stattdessen hätte 12% Gewinn, 12% auf 25% sind genau gesagt 3%. Das muss man nicht mehr hören. Da habe ich 3% gewonnen, das ist sehr schön. Aber wenn ich sage, ich lege nur 10% an und kann damit 20% gewinnen, nenne ich das nicht unseriös, sondern ich sage, ich habe ein vermindertes Kapitalrisiko und habe eine durchaus überproportionale Gewinnstärke. Und das würde ich unseren Clubmitgliedern sagen, passt mal auf, ich glaube nicht, dass ich damit zum Spekulanten werde, weil ich ja eine reduzierte Summe nehme. Den Rest habe ich weiterhin in Bargeld. oder kann ich auch im Exchange-Traded Fonds dann investieren, wenn ich so will, aber ich habe damit die größere Hebelwirkung. Deswegen diskutieren wir die Hebelstrategie. Das macht nicht jedem schmecken. Wer sagt, nee, das ist mir zu kompliziert, außerdem könnte ich einen Totalverlust haben, wenn sich Heiko Thieme täuscht, wir fallen auf 11.600, dann ist alles weg. Alles ist ja nicht weg, sondern nur 10%, ein Zehntel meines Kapitals. Dann kann man tatsächlich sagen, nee, ich kaufe einen Exchange-Traded Fonds auf den DAX, auf den Dow Jones und dann noch 20 oder 23 Einzelwerte. Die können natürlich fallen, aber sie werden sich ultimativ in nichts auflösen, weil sie nicht auf Null gehen. Sie werden dann unter Umwegen meine Zielrichtung erreichen und im Schnitt komme ich dann auf 9%. Das ist die Alternative, die man hat. Und dazwischen müssen wir unterscheiden. Aber wir wollen jedem Clubmitglied die Chance auch geben zu sagen, nee, ist mir ein bisschen risikoreich, das diskutiere ich heute gerade auf meiner Marktprognose auch und sage, bitte, wer nicht diese Risiken will, wer sich nicht so intensiv mit der Börse beschäftigen will, der kann auch die Exchange-Traded Fonds nehmen, die Einzelwerte nehmen, sich einkaufen in der Strategie, wie wir es sagen, mit dem Dreifachen und damit einen Erfolg haben und dann eben seine 9% im Jahr anzupeilen. Aber wer 20% will, muss schon sehr aussuchen und muss auch schon vom Timing her gesehen die Höhen von den Tiefen zu unterscheiden wissen und möglichst nicht in den Höhen investieren, sondern bei den Tiefen investieren.
Und genau dafür unterhalten wir uns ja einmal die Woche über genau diese Themen und zwar nicht nur über Hebelprodukte, sondern eben auch über die Indizes und über Einzelwerte. Und genau das wird nächste Woche wieder der Fall sein, Herr Thieme. Vielen Dank für diese Einblicke.
Alles gut, Dankeschön.
Börse hören mit Heiko Thieme. Heiko Thieme Club.